Was aber so das breiteste Sammelthema ist, sind die berühmten Etiketten von Mouton Rothschild. Das sind diese Künstleretiketten, wo im oberen Drittel, glaube ich, immer so ein Viertel, Drittel von auch sehr berühmten Künstlern, also war ja auch Miro, Picasso und so weiter, gestaltet. Und diese Etiketten, die sind halt gesucht. Also viele versuchen diese Serie 21, 46, alle Jahrgänge vollständig zu haben.
Kork und Schraube, der RZ-Wein-Podcast mit Christine Bäder und René Hart.
Hier ist Kork und Schraube, der neue Wein-Podcast der Rheinzeitung.
Ja, liebe Christine, heute beginne ich mal mit einer Frage an dich. Hast du als Kind etwas gesammelt oder vielleicht sammelst du ja auch heute noch was?
Oha, also als Kind habe ich definitiv gar nichts gesammelt. Wenn ich es eng fasse, als Erwachsene auch nicht, es sei denn so mein kleines Regal in der Küche, wo die leeren Flaschen draufstehen, die mich an besondere Momente und an besondere Weine erinnern, gilt als Sammeln.
Ja,
dann
natürlich.
Sammle ich natürlich auch leere Weinflaschen und in meinem Keller natürlich auch.
Ah, sehr schön. Und ich oute mich einmal, dass ich als Kind Briefmarken, Ersthassbriefe und Blätter gesammelt habe. Ich hatte auch Freunde, die haben Comics gesammelt und so weiter. Also die Leidenschaft ist schon da.
Ja, da bist du ja in bester Gesellschaft, denn Sammeln ist der Deutschen liebstes Hobby. Laut einer repräsentativen Umfrage eines bekannten Online-Auktionshauses aus dem Jahre 2023 haben 9 von 10 Deutschen eine gewisse Leidenschaft. 63% davon sammeln oder haben es in der Vergangenheit getan.
Ist Wahnsinn, gell, was da zusammenkommt, denn man spricht da immerhin von 35 Millionen aktiven Sammlern und weiteren 12 Millionen, die ihr Steckenpferd weiter vertiefen wollen. Ja.
Vor allen Dingen spannend finde ich ja, dass das kein Ding der Babyboomer oder der Generation X ist, was man ja jetzt irgendwie meinen könnte. Ja. Gerade die Gen Z und Millennials, also die Menschen unter 35, prägen derzeit den Markt der digitalen Sammelkultur. Mhm. 60% der Gen Z sammeln etwas und wollen ihr Budget hierfür auch noch steigern, also noch mehr investieren.
Ja, gerade diese Generation sammelt zum Beispiel digitale Objekte, also oder im digitalen Raum sammeln Karten, Grüße an meinen Sohn, oder popkulturelle Artikel. Ältere Generationen neigen immer noch mehr dazu, in Münzen und in Antiquitäten zu investieren.
Und Münzen und Briefmarken sind mit 17% eh noch das größte Sammelgebiet, dicht gefolgt von Büchern und Comics mit sage und schreibe 13%.
Genau, und heute haben wir jemanden da, der mit seinem Verein sich auf ein ganz anderes Thema kapriziert. Und zwar haben wir zu Gast den Herrn Professor Euler vom Deutschen Freundeskreis der Weinetikettensammler, abgekürzt DFWS. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir, wie es üblich ist in der Weinwelt, dass wir uns duzen. Deswegen herzlich willkommen, Stefan. Wir sind sehr gespannt, was du uns heute so erzählen kannst über dich und euren Verein.
Ja, und bevor wir richtig einsteigen ins Thema, erzähl uns doch einfach mal ein bisschen was zu dir, zu deiner Vita, zu deiner Funktion im Verein. Wie viele Mitglieder hat der Verein?
Ja, gerne. Ja, vielleicht kurz zur Vita. Ich hatte Physik studiert in Frankfurt vor vielen Jahren, war dann auch einige Jahre beim großen deutschen Automobilzulieferer und bin dann 2001 an die Hochschule in Friedberg gekommen, habe dort vor allen Dingen Programmieren, Webanwendungen gelehrt, bin seit 2 Jahren im Ruhestand und habe jetzt damit noch mehr Zeit, mich um das Hobby zu kümmern. Bei dem Freundeskreis bin ich Mitgründer, also bei den allerersten, die 1997, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, in Speyer eine Vorbesprechung hatten, waren nur 5 Personen. Daraus entstand dann der Verein, der im Laufe der Zeit ziemlich angewachsen ist. Also wir hatten in der Spitze fast 100 Mitglieder. Gegründet wurden wir in Rüdesheim, in der Bremser Burg.
Oh.
Auch ein sehr schönes Ambiente.
Ja.
Und ich war von Anfang an dann Schriftführer und habe vor ein paar Jahren das Amt offiziell niedergelegt, bin aber immer noch da sehr aktiv im Vorstand.
Ja, du machst die Webseite auch, ne? Überwiegend.
Genau.
Das ist ja deine berufliche.
Ja. Also da gab es in der Tat ja auch Berührungspunkte und wir haben diese Webseite, ein Archiv für Weinetiketten aufgebaut. Das war auch eine Spielwiese für Studenten. Also es gab ein paar studentische Projekte, die dann mal irgendwelche neuen Technologien ausprobiert haben anhand von einer realen Webseite.
Okay. Ja. Und wie viele Leute gibt es denn heute noch im Verein oder wie viele Aktive habt ihr da?
Im Verein sind wir, glaube ich, so um die 50 Mitglieder, von denen vielleicht 30 aktive Sammler sind.
Okay.
Also im Gegensatz zu den anderen Gebieten sind wir wahrscheinlich da im Promillebereich bei den Sammlern. Mhm. Es gibt auch Sammler außerhalb von dem Verein. Also ich habe auch ein paar Kontakte zu Leuten, die sagen, ja, ich sammle das, aber bin eben nicht im Verein. Das ist auch nicht notwendig.
Und jetzt würde mich mal interessieren, was haben wir da für so eine Altersstruktur? Sind da auch junge Leute dabei oder ist das schon eher so etwas für ältere Semester?
Ja, das ist ein Problem. ich bin eher bei den Jüngeren noch. Also viele Ältere, deshalb auch der Schwund an den Mitgliederzahlen. Und junge Leute kommen sehr, sehr wenige dazu. Meine Hoffnung ist, dass jetzt vielleicht von den vielen, die in Ruhestand wechseln, der eine oder die andere sagt, ach, so ein nettes Hobby wäre doch was und Weinetiketten. Also ich finde, es ist ein sehr attraktives Sammelgebiet. Nicht so sehr verbreitet, aber bietet auch viele Möglichkeiten. Also ist die Hoffnung, dass wir da vielleicht auf die Art und Weise nochmal Zuwachs bekommen.
Ja, das wäre sehr schön, wäre euch zu wünschen. Ja, wie kam es denn zu der Leidenschaft? Wie hat sich das entwickelt? Und ist das bei anderen Sammlern auch so ähnlich entstanden wie bei dir?
Das ist ein ziemlich vielfältiges Sammelgebiet. Die Mehrzahl kam wahrscheinlich tatsächlich über das Weintrinken und dass sie dann gesagt haben, ach, das ist ja eine schöne Flasche und vielleicht ein Andenken an ein schönes Ereignis, einen netten Abend. Man hebt, naja, wenn man die Flaschen aufhebt, ist der Keller schnell voll. Mhm. Früher war es ja auch relativ leicht, diese mit Leim verklebten Etiketten, wenn man die gekühlt hat, kamen die ja praktisch einem schon entgegen. Mhm. Und dann haben viele Leute diese Etiketten abgenommen und vielleicht aufgeklebt, vielleicht noch mit Bemerkungen dazu getrunken, was weiß ich, in irgendwo zusammen mit den oder jenem, schöner Wein oder vielleicht auch Preisinformationen dazu geschrieben. Und so gibt es viele, die das auch gemacht haben. Eigentlich für mich nicht richtige Sammler, sondern eher so Aufbewahrer. Also das ist jetzt nicht negativ gemeint, das ist ja vollkommen in Ordnung.
So als Erinnerungsstütze.
Genau. Und das ist ja auch schön, wenn man dann blättern kann und sagt, ach da, vor 10 Jahren, da hatten wir doch diesen schönes Abendessen und da haben wir die Flasche Niersteiner dazu. Und
das war doch toll. Das hat so ein bisschen was von einem Gästebuch.
Genau.
Oder ein Tagebuch, so ein Weintagebuch.
Ja. Manche kombinieren das auch noch und dann sieht man dann, dann gibt es dann so Bücher, da ist dann noch eine Eintrittskarte eingeklebt oder wenn man bei einer Weinprobe war, gibt es ja oft diese Probenlisten, dass man die dazu aufbewahrt, dass man ja im Prinzip so ein Weintagebuch aufbaut. Mhm. Und manche schaffen dann auch den Sprung und sagen, naja, mit dem Album, mit den Weinetiketten, das ist ja ganz schön, aber vielleicht gibt es ja auch noch schöne und man kann ja nun nicht alle Weine trinken. Und man fängt an und guckt vielleicht, dass man erstmal bei Freunden fragt, ah, die leere Flasche, kann ich die mal bekommen? Mhm. Weich mir das ab. Und wenn man dann mal diesen Schritt gegangen ist und sich dann vielleicht auch für ein Gebiet interessiert, dass man zum Beispiel sagt, ah, ich suche deutsche Weinetiketten, vielleicht von jedem Weinbauort ein Beispiel. Und das schafft man ja so alleine durch Trinken und Weinkaufen nicht. Nee. Und dann braucht man eben Tauschpartner und dann sucht man sich eben andere Gleichgesinnte. Ja, das ist so wahrscheinlich der größte Teil. Es gibt auch ein paar, für die die Weinetiketten eher so ein Randgebiet sind. Also wir haben einen Sammler, der sammelt alles mit Katzen. Und da gehören auch Weinetiketten dazu. Gibt es ja viele schwarze Katzen. Und das ist auch ganz fantastisch, was es da an Katzenmotiven gibt und auch früher schon gab. Aber der sammelt halt nicht nur Katzenetiketten, sondern auch andere Dinge mit Katzen. Mhm. Und ist auch nicht auf Wein beschränkt, sondern er nimmt auch, wenn es, ich weiß nicht, ein Whisky, wo eine Katze drauf ist, nimmt er das auch. Also so sind die Weinetiketten für manche dann Randgebiet. Oder auch Kontakt mit so Ortshistorikern, die zum Beispiel sagen, ich suche alles zu einem bestimmten Ort. Jetzt, ja, ich sag mal, Kollegen in Priedl an der Mosel, der sich um die Ortsgeschichte kümmert und eben versucht dann von allen Weingütern, die es gibt, Etiketten aufzutreiben.
Okay, ja. So für die Ortschronik.
Genau, als Ortschronik. Mhm. Das ist ja auch die Tendenz, dass viele Weingüter mittlerweile aufhören oder viele gibt es sowieso schon gar nicht mehr. Es werden da eher weniger, ist ja so ein Konzentrationsprozess. Und wenn man nicht aufpasst, dann sind die Sachen eben auch schnell weggeworfen. Und ja, und da sehen wir auch mit dem Archiv so eine Aufgabe, die Dinge zu bewahren, als so ein Schatz, sehr Gebrauchsgrafik, aber trotzdem ja interessant, trägt ja eine Menge Informationen über Weingut, Rebsorten. Auch die Gestaltung ändert sich ja auch sehr, wenn ich jetzt ein Etikett aus den 60er Jahren anschaue, vielleicht kitschig mit Wappen und
Römer
und Rülpschen, ja, und allem. Und modernes Weinetikett oder wenn ich weitergehe, ein italienisches Weinetikett sieht ja auch nochmal anders aus. Und insofern das zu bewahren und mit dem Archiv eben auch öffentlich zugänglich zu machen, so dass auch Leute, die für, Studienarbeiten oder Publikationen mal so etwas suchen, da einen Vorrat finden an Etiketten und die eben auch online verfügbar sind. Weil es gibt viele solche Sammlungen auch in anderen Instituten, Bibliotheken, aber die sind dann irgendwo im Keller, in Ordnern und ja, da muss man dann vor Ort sehen.
Ja, mich würde nur interessieren, der René hat es auch schon gefragt, dein Aha-Erlebnis, was war so der Moment, wo du gemerkt hast, das ist ja eigentlich ein total spannendes Thema und das interessiert mich und da habe ich Lust, mich damit zu beschäftigen?
Das kann ich eigentlich nicht so mit einem Moment festmachen. Ich bin Sammler. Manche Menschen sind das, manche haben da auch gar kein Verständnis dafür. Ich weiß nicht, ob das irgendwie in den Genen liegt. Als Kind habe ich auch alles, so die ganze Bandbreite, Briefmarken, Münzen, Streichholzschachteln gesammelt und fand aber keines von diesen Sammelgebieten so richtig überzeugend. Und dann hat sich das mit den Weinetiketten so langsam entwickelt und wahrscheinlich war wirklich die Gründung von diesem Freundeskreis der Auslöser. Ohne das, also ich hatte damals auch keine großen Kontakte, habe mich da auch nicht so drum gekümmert, jetzt diese, gab es auch Sammlerzeitschriften oder so etwas. Und ich hatte das für mich gemacht und mit diesem Kontakt mit Gleichgesinnten, auch international, wir sind ja nicht nur, das heißt zwar deutscher Freundeskreis, aber es sind auch Mitglieder aus Niederlanden, Belgien dabei. Und das hat für mich praktisch dieses Sammelgebiet geöffnet und von da an ging es dann auch relativ schnell weiter.
Ja, gutes Stichwort. Du bist ja mit deinem Verein und auch mit anderen vernetzt im Ausland. Was macht man denn da so? Trifft man sich? Gibt es da Tauschbörsen? Was passiert denn quasi so im Austausch miteinander?
Ja, also es gibt Tauschbörsen. Ich selbst war in Niederlanden mehrfach bei den Tauschbörsen, weil wir in der Familie gerne in die Niederlande fahren und machen da einen kleinen Urlaub draus, also so ein verlängertes Wochenende. Also etwas in der Art. Die Niederländer machen das so, dass einfach nur getauscht wird. Also die haben einen Raum gemietet und alle Leute kommen dann mit ihrer Tauschwaren. Also teilweise sind das wirklich so Sackkarren mit Kartons und dicken Alben. Gibt ein kleines Mittagessen und dann tauscht man. Es wird nicht gehandelt, also es wird kein Geld bezahlt, sondern das ist wirklich so, dass man sagt, ach, ich habe hier 10 Etiketten, die ich von dir nehmen möchte. Such dir bei mir was aus und
Und das sind dann Etiketten, die man doppelt hat, oder?
Genau, ja.
Und ist es aber nicht nur die Niederlande, sondern es gibt noch zwei andere Länder, wo du gesagt hast, die sind ziemlich aktiv.
Ja, also in den Niederlanden kommen auch die Belgier. Mhm. Also die machen das im Prinzip auch zusammen, weil Belgien, Niederlande ist ja
nicht so weit.
Nicht so weit. Mhm. In Frankreich gibt es einen sehr großen Verein. Mhm. Das habe ich aber noch nicht geschafft, da mal zum Treffen zu gehen.
Okay.
Es gibt auch in Italien, weiß ich, noch einen Verein. In Spanien gab es mal einen, aber das ist dann schon ziemlich weit. Also jetzt Italien, das müsste man irgendwie ja auch
im
Urlaub kombinieren.
Aber jetzt
ja,
genau. Als Privatier. Ja. Und hast du denn mal recherchiert, warum Etiketten denn überhaupt oder wann wurden die populär? Wer hat denn damit angefangen? Und da ging es ja auch dann primär wahrscheinlich schon um das Thema Werbung dann auch.
Ja, also Etiketten, irgendwas, was jetzt sagt, was ist das denn für ein Wein in dieser Amphore oder so, das gab es schon immer. Wohl zurück bei den Sumerern, die dann irgendwelche Siegel da dran hatten. Im Mittelalter waren es dann handgeschriebene Zettelchen. Und so richtig los mit den Etiketten, diesen Papieretiketten, so wie wir das kennen, war so ab 1800, war Erfindung von Steindruck durch Sennefelder, womit es überhaupt auch möglich war, Etiketten einigermaßen preisgünstig herzustellen. Mhm. Und auch Glasflaschen. Also vorher waren ja Glasflaschen auch rar. Also ich stelle mir das immer vor, dass früher wurden halt Fasswein ausgeliefert und die Leute kamen dann irgendwie mit
Behältnis,
Zinnkanne, Krug oder was auch immer und haben dann ihren Wein bei dem Händler vom Fass abgefüllt. Und dann fing man an, auch bei den besseren Weinen natürlich, ich meine jetzt so ein Hauswein, der, das wird wahrscheinlich lange Zeit ähnlich gewesen sein, aber die besonderen Weine, die auch vielleicht für Export gedacht waren, die auch in Flaschen abzufüllen, ein Schub waren Champagner, weil Champagner ist natürlich in der Flasche,
klar.
Muss ja, ja. Und Champagnerhäuser hatten dann auch relativ aufwendige, schöne Etiketten, die eben auch als Werbung gedacht waren. Also im Prinzip ab Mitte 19. Jahrhundert nimmt das zu. Vorher gibt es auch sehr schlichte, einfarbige Etiketten. Teilweise steht da auch wirklich nur drauf, Niersteiner, Geisenheimer, Bopparter oder so etwas.
Und die Jahreszahl wahrscheinlich?
Nein, gar keine. Wobei das auch mit den Bezeichnungen, also wenn da zum Beispiel Niersteiner drauf stand, hieß das jetzt nicht dringend, dass dieser Wein auch aus Nierstein selbst war, sondern der konnte auch so aus dem
Umfeld sein.
Umfeld sein.
Okay. Ja.
Und im Laufe der Zeit kamen dann die Weingesetze, so Ende 19. Jahrhundert, das erste und dann immer mehr bis zu dem, was wir heute haben an EU-Weinrecht, wo ja mittlerweile auch alles Mögliche auf dem Etikett draufstehen muss. Aber das war früher nicht so. Also viele alte Etiketten sind sehr sparsam, steht auch keine Rebsorte, steht auch kein Winzer. Manchmal dann schon, oft sind es aber auch die Weinhändler, dass dann eben steht Weinhandlung so und so. Manchmal noch Anbau von irgendjemandem, dass also der Winzer angegeben ist, aber auch nicht immer. Und das ist auch regional sehr unterschiedlich. Also Rheingau gibt es sehr viel, weil es da immer schon auch diese, ja, so adligen Weingüter gab.
Auch wegen der Rheinromantik wahrscheinlich.
Ja, genau.
Weil da
einfach
mehr Touristen schon dann damals waren. Ja.
Und weil es auch ein sehr guter Wein war natürlich.
Ja, natürlich.
Ja. Während jetzt, sagen wir mal so, im rheinhessischen Hinterland, da gibt es relativ wenig Etiketten, weil da wahrscheinlich einfach wenig unter dem eigenen Namen auf Flaschen gefüllt wurden.
Jetzt gibt es ja bei vielen Sammlern solche begehrten Stücke, je nachdem, was sie so sammeln, so wie die Blaue Mauritius bei den Briefmarkensammlern, gibt es bei den Etikettensammlern auch sowas?
Ja, ja. Wobei das ein bisschen unterschiedlich ist, je nachdem, was man sammelt. Also ich zum Beispiel habe den Fokus auf historische Etiketten. Also für mich sind dann historische Etiketten was Besonderes. Andere sammeln Künstleretiketten, die sich dann für ein tolles 19. Jahrhundert-Etikett, was mich begeistern würde, gar nicht begeistern können.
Die geht es überwiegend, hast du mir auch gesagt, um Stadtansichten.
Ja, also das ist mir am liebsten.
Also als historische
so
Ansicht.
Historische Ansichten oder irgendein Bezug zu der Stadt. Was aber so das breiteste Sammelthema ist, sind die berühmten Etiketten von Mouton Rothschild. Sind diese Künstleretiketten, wo im oberen Drittel, glaube ich, immer so ein
Viertel,
Drittel von auch sehr berühmten Künstlern, also war ja auch Miro, Picasso und so weiter, gestaltet. Die gibt es seit 1921.
Dann war ja eine Pause.
Dann war eine Pause, genau. Und nach dem Krieg fing es ja wieder an mit einem Etikett,
mit
wo dieses V
für Victory V.
Victory V, ja. Und von da ab gab es jedes Jahr. Und die Künstler bekommen dann irgendwie eine Kiste Wein auch als Lohn. Und diese Etiketten, die sind halt gesucht. Also viele versuchen diese Serie 21, 46, alle Jahrgänge vollständig zu haben. Ja. Und ich denke, das 21er ist dann wahrscheinlich so das Begehrteste, wobei es da auch unheimlich viele Nachdrucke gibt. Also auch das Weingut selbst hat die dann auch, weil halt
also
viele
Anfragen gibt. Als Poster kann man die auch sich
Poster,
beim Weingut besorgen, ja.
Aber es gibt auch welche, wo dann Specimen eingedruckt ist, wo man sagt, ah, okay, das
ist ein Nachdruck.
Das ist ein Nachdruck. Mhm. Ja.
Aber natürlich will man als Sammler das Original haben. Das
aber das ist tatsächlich auch wirklich ein Wert, wenn man da mal in so auf eBay oder so schaut, also so eine leere Flasche mit einem original Mouton-Etikett, da bezahlt man richtig viel Geld dafür.
Ja. Internet schauen ist ein gutes Stichwort, weil ihr habt ja eine wunderbare Webseite, die du auch betreust und da sind ja auch schon mal 30.000 Stück, glaube ich, hochgeladen.
Ja.
So. Also ich habe da sehr gerne gestöbert. Und was ist denn da das älteste Stück? Jetzt nicht unbedingt auf der Seite, auch vielleicht in deiner Sammlung oder bei euch in der Sammlung. Was ist denn so das älteste Etikett, was ihr so präsentieren könnt?
Ja, das Etikett von dem ältesten Wein ist ein 1775er. Habe ich gerade noch eingestellt. Das ist ein ganz einfaches Etikett, so ein bisschen Ornamente und steht dann eben drauf, der Jahrgang.
1775?
Ja, Wahnsinn. Aber das Etikett selbst ist nicht aus der Zeit, weil damals gab es den Druck noch nicht. Mhm. Aber das war ja oft so, dass man den Wein entweder in Fässern oder vielleicht auch schon in Flaschen gelagert hat. Und wenn man die Etiketten auf den Flaschen hat, im Keller nach ein paar Jahren, ist da nicht mehr so viel damit anzufangen. Das heißt, man hat entweder Etiketten auf Vorrat irgendwo abgelegt, die man dann, wenn man die Flaschen tatsächlich in Handel gebracht hat, erst aufgeklebt hat. Oder man hat sie vielleicht auch überhaupt erst später gedruckt.
Ja, ja, da
spricht ja nichts dagegen.
Kam ja auch der Begriff Kabinett her, weil man besonders wertige Weine erstmal gesondert verfügbar gehalten hat in der Lagerung. Und wenn die abgerufen wurden, hat man natürlich dann nach paar Jahren halt das Etikett nachgedruckt.
Ja,
ja. Und aber du hast noch ein Stück auch hier aus Erbach, hast du mir gesagt, 1811 Markobrunner.
Mhm.
Ja. Das ist so mit auch dann die nächste Station.
Ja. Ja.
19. Jahrhundert, ja, wo es dann so richtig losgeht,
ja,
oder?
Ja, so Anfang 19. Jahrhundert, da sind die ältesten Etiketten.
Okay, und was mir beim Stöbern noch aufgefallen ist, ihr habt ja verschiedene Unterteilungen, also nach Ländern, nach Regionen, nach Weinanbaugebieten und. Und bei Ländern ist mir aufgefallen, zwei, da hatte ich Äthiopien und Tadschikistan. Also gibt es in Äthiopien tatsächlich Weinbau oder gab es das mal?
Offensichtlich, ja. Also mittlerweile gibt es ja in fast allen Ländern der Erde Weinbau.
Mhm.
Das ist natürlich in Afrika relativ schwierig, wobei Äthiopien liegt ja relativ hoch. Also ich könnte mir vorstellen, dass das klimatisch gar nicht so schwierig ist. Und da gibt es auch ein Etikett für die DDR. Also könnte mir vorstellen, dass die vielleicht irgendein Entwicklungshilfeprojekt hatten und dann da Wein angebaut hatten. Und ja.
Als Exportware sozusagen dann für die DDR.
Vielleicht, ja.
Ja. Und Tadschikistan?
Ja, warum?
Ähnlich.
Ja, aber ich glaube, in diesen ehemaligen Sowjetrepubliken gibt es ja überall auch Weinbau.
Ach, das war das mit der Hammer und Sichel, wo auch auf dem Etikett
wahrscheinlich
drauf ist.
Wahrscheinlich, ja. Also zum Beispiel Georgien gilt ja als
Wiege
des Weinbaus.
Genau.
Ja. Und auch vielen von diesen Ländern, Afghanistan zum Beispiel, gibt es auch viele Trauben, die machen nur keinen Wein davon, sondern
Korinthen.
Ja,
also ihr hört, es ist echt lustig auf der Seite, wir sagen so später nochmal, zu stöbern. Also mir hat es große Freude gemacht, weil es auch so ein bisschen historisch und Zusammenhänge darstellt und sowas. Also ich kann die Leidenschaft schon verstehen.
Ja, also und das ist auch die Idee, dass man so ein Etikett sieht und dann tun sich Fragen auf.
Mhm.
Also ein Etikett erzählt dann die Geschichte und man denkt, ach, ein Etikett aus Äthiopien mit einem Bezug zur DDR, was steckt dann dahinter? Und wir hatten dann manche Etiketten, wo wir dann wirklich auch so einen Austausch hatten, weiß da jemand was dazu? Und
also man recherchiert dann auch noch ein bisschen nach.
Ja,
ah, das ist schön, ja.
Etiketten sind ja auch, wie du schon gesagt hast, René, auch immer wichtig für Werbung. Und es gab wohl mal im Deutschen Weinbaumuseum auch so eine Überschrift Sex Sells und auch viele Etiketten, wo der Inhalt vielleicht ein bisschen schlüpfrig auch war, so wie Tommy Ungerer.
Also der Inhalt ist nicht schlüpfrig, der Inhalt ist flüssig, aber das Etikett.
Genau, das Etikett.
Ihr habt da im Deutschen Weinmuseum in Oppenheim, Grüße gehen raus, da seid ihr öfter auch mal zu Gange, gell? Und da gab es eine Tafel, wo ihr auch so ein Thema mal beleuchtet habt, oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, die Ausstellung war von der Uni Mainz organisiert, wir hatten da mitgeholfen und da gab es genau diese Tafel, unter anderem mit den Etiketten von dem Tommy Ungerer.
Mhm.
Wir haben eine Wechselausstellung in diesem Raum. Also dieses Jahr, letztes Jahr hatten wir eine Ausstellung mit Blumen und Tieren auf Weinetiketten und versuchen da jedes Jahr was Neues zu machen. Aber diese anderen von Uni Mainz, die hängen auch noch an der Wand. Die kann man da auch bestaunen.
Ja, das ist schön. Also wann seid ihr dieses Jahr vielleicht auch nochmal als Info, wenn jemand nach Oppenheim kommen will? Weil Oppenheim ist so schön, da ist ja nicht nur das Deutsche Weinbaumuseum, aber wenn man in Oppenheim ist, sollte man auf jeden Fall im Deutschen Weinbaumuseum vorbeigehen.
Das Museum öffnet wieder im April
und
wir wollen dann eine neue Ausstellung. Dieses Jahr ist das Thema sozusagen von der Rebe bis zum Glas, also wie dieser ganze Prozess von Anbau, Kälte, also Lese, Kältern und so weiter, auf Weinetiketten dargestellt ist.
Die Produktion dann mal.
In so einem Bogen auf entsprechend vielen Tafeln darstellen. Ja.
Also ich habe ja noch gesehen, auf der Seite, da gibt es von einem, auch humoristisch, von einem Armin Hott, Pelzer Sprüche, und da ist mal einer, das ist so typisch, das sagt alles über die Pfalz aus, da steht dann drauf, lieber nichts schaffe, als wie beim Esse gedrückt sitze. Also, das ist Pelzer Lebensfreude pur, oder? Ja. Fand ich total schön. Ja.
Ja, wen das interessiert, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, es gibt auch eine Webseite, wo man sich diese ganzen Etiketten oder viele Etiketten anschauen kann. Die werden eingescannt, nehme ich an, und dann
genau, die sind
da archiviert. Vielleicht sagst du noch mal, wo man euch findet im Internet, unter welcher Adresse?
Ja, also www.weinetikettensammler in einem Wort und .de. Und das sind jetzt nicht nur meine Etiketten, sondern da haben viele Menschen dazu beigetragen, also auch Leute, die gar nicht im Verein sind. Also einer zum Beispiel, der hatte geerbt, ein ganz tolles Album mit uralten Etiketten. Der sagt, naja, das will er auch behalten, ist ja auch Familienerbe. Aber er scannt die und gibt die uns fürs Archiv, sodass wir die da zugänglich machen kann.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel, auch wenn ich nicht Mitglied bin, so ein Etikett zu Hause habe und sage, vielleicht interessiert es euch, dann kann ich es auch einscannen und einfach schicken.
Ja.
Ja, das wäre ja so die Frage, wenn da jetzt jemand etwas findet von Vorfahren und sagt, ja, das ist eigentlich zu schade zum Wegwerfen. Die Leute können sich schon bei euch melden und sagen, ob ihr Interesse habt, oder?
Genau, also das kommt auch immer wieder, dass Leute sagen, zum Beispiel, wir haben jetzt irgendwas geerbt, da gibt es 5 Ordner von diesen Aufzeichnungen, wo Etiketten eingeklebt sind. Mhm. Und ja, wir versuchen eben das zu bewahren und vor der grünen Tonne zu schützen. Ja, und versuchen auch zum Beispiel auch mit der Gesellschaft für Geschichte des deutschen Weins die Dinge zu archivieren und eben zugänglich zu machen.
Ja, was ich noch vergessen habe, im Vorgespräch hast du mir gesagt, die häufig gestellteste Frage bei dir ist, was?
Du erinnerst dich.
Ja. Das Ablösen.
Das Ablösen.
Weil früher war das ja, aber du bist der Fachmann,
bitte. Ja, früher war es ganz leicht, die waren halt mit so einem Leim verklebt, kaltes Wasser, also zumindest die deutschen Etiketten. Mhm. Das ist heutzutage nicht mehr, sind diese sogenannten Selbstklebeetiketten, die halt auf so einer Folie kommen mit einem Kleber und dann auf die Flasche, was es für die Weinbaubetriebe sehr viel einfacher macht. Aber das Ablösen ist halt schwieriger. Also wenn man die im Wasser stellt, passiert meistens gar nichts. Die verbreitete Technik ist, das Ganze zu erhitzen, so dass der Kleber weich wird und zum Beispiel 10 Minuten bei 100 Grad im Backofen ist so eine
Technik.
Oder mit heißem Wasser auffüllen.
Mhm. Oder vielleicht mit dem Föhn?
Ja,
oder?
Soll auch schon Kollegen gegeben haben, die im Urlaub auf Mallorca mit dem Föhn im Hotelzimmer saßen.
Und, okay.
Ja, und dann wird dieser Kleber meistens, also manchmal auch nicht, aber meistens wird er weich und dann kann man vorsichtig das Etikett abziehen, muss es dann, weil da ist ja noch der Kleber drauf, relativ schnell wieder aufkleben. Also ich nehme dann Papier. Mhm. Manche besorgen sich auch diese Folie, auf der ursprünglich die Etiketten drauf waren, kleben es da wieder auf. Mhm. Wird meistens nicht so ganz perfekt, also beim Abziehen, also manche gehen auch wunderbar ab, manche
weigern sich.
Das hat immer damit zu tun, wie lange das Etikett schon auf der Flasche ist. Umso länger es halt auf der Flasche ist, umso schwieriger wird es.
Und es gibt auch unterschiedliche Kleber. Mhm. Also ich hatte auch schon welche, wo da nochmal so eine Zwischenschicht war, die sich mitgelöst hat. Mhm. Und ich hatte auch schon welche, ich weiß gar nicht, ich glaube aus Georgien, da war nichts zu wollen. Also
da verzweifelt der Sammler.
Ja, gut, aber ich meine, wenn es jetzt wirklich ein ganz, ganz besonderes Etikett wäre, würde ich die Flasche aufheben. Mhm. Aber meistens kann man dann auch sagen, okay, wenn das Etikett nicht runter will, dann
ist es die Sache.
Dann ist es halt so. Ja. Aber es ist natürlich für die Leute, die die Dokumentation von ihren eigenen Weinerlebnissen haben wollen, schade, wenn das nicht geht. Und es ist auch schwieriger geworden bei den Weingütern. Also früher konnte man ja auch sagen, ich kaufe ein bisschen Wein und ich sammle auch. Und dann, da gibt es hinten einen Schrank und dann nehmen sie mal. Mhm. Mittlerweile haben die ja diese Rollen. Also oft haben die auch gar nicht mehr vor Ort, weil das halt irgendein Dienstleister macht.
Ja.
Und wenn sie von der Rolle jetzt eins nehmen, dann müssen sie das rausschneiden und dann haben sie wieder Verlust. Das macht es alles ein bisschen schwieriger.
Okay, ja. Schade.
Ja. Ja. Ja, wir haben für unsere Gesprächsgäste immer noch so eine kleine, ja, analog zu Dalli Dalli früher, Schnellraterunde.
Ja, bei uns heißt schnell Antwortrunde.
Oh. Genau, die Schnellantwortrunde.
Genau. Ja, genau.
Also, ja. Und unsere erste Frage wäre, hast du mal einen großen Wein gehabt oder einen Wein, der dir total in Erinnerung geblieben ist, wo du heute noch dran denkst?
Nee, also nicht einen.
Mehrere.
Ja, hätte ja sagen.
Genau, mehrere.
Ja. Oder dass du sagst, den habe ich noch nicht getrunken, den würde ich gerne mal trinken. Kann es ja auch sein. Wo du sagst, da bin ich schon jahrelang hinterher, aber habe es immer noch nicht geschafft. Ja.
Na, es hängt halt sehr vom Anlass ab. Also ich denke immer an einen Wein, da waren wir in Châteauneuf du Pape, oben auf dem Hügel, das ist ja so eine kleine Ruine, hatten uns einen Wein von dort besorgt. Jetzt schon ein ordentlicher Wein, aber jetzt auch nichts irgendwie Herausragendes und hatten dann so klassisch französisch, Baguette, Käse, Wurst und saßen da oben. Nebenan war noch so ein VW-Bus mit einer Familie und unterm Sternenhimmel und haben diesen Wein getrunken. Sowas. Ja.
Ja, aber es muss nicht immer ein großer Wein sein, es kann auch ein großer Augenblick sein.
Eben.
Sehr das, schön. Ja. Ja. Und Lieblingsetikett hast du uns ja schon gesagt, die historischen Landschaften. Aber gibt es auch für dich Lieblingsrebsorte, so, wo du sagst, trinke ich besonders gerne?
Weißburgunder
okay.
ist momentan unsere Lieblingsrebsorte. Ich fremdel ein bisschen mit Riesling, wenn er sehr viel Säure enthält.
Mm, okay.
Und Weißburgunder ist eigentlich.
Das ist auch so. Manchmal im Alter so, das geht mir auch ja, so, ja. dass ich manchmal mit dem Riesling, mit der Säure, da ist der Weißburgunder mit seiner milden Art dann doch
ja, ja.
Für unsere ja. Bäuche etwas besser.
Ja, ja. Aber ich probiere gerne auch andere Rebsorten.
Mhm. Und, ja. Schön.
Aber du hast gerade verraten, Châteauneuf du Pape, also ihr reist auch mal so in Weinregionen, gibt es da eine, wo du sagst, oh, da möchte ich schon gerne nochmal unbedingt hin?
Mehrere. Also ein ja, Traumziel vielleicht wäre mal Kreuzfahrt auf dem Douro in das Portweingebiet.
Das hatten wir die Woche schon mal.
Ja.
Können wir dir den Kontakt herstellen. Vielleicht willst du mitfahren oder sie.
Ja. Ja, ja. Ja, das gibt es ja mehrere
Destinationen
ja.
noch, gell,
ja.
wo man mal hin.
Bordeaux.
Aber Douro steht
ja.
bei mir auch ganz
ja.
groß
ja.
Noch im Rennen. Da ja. war ich auch noch nie.
Ja. Bordeaux war ich noch nie.
Okay.
Das würde mich auch mal interessieren. Die Stadt soll ja auch sehr schön sein.
Ja, und das Museum, also das, wie heißt es, das Weinmuseum, der Weintempel, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Also muss auch wunderbar
ja,
sein.
Ja,
so.
Ja.
Ja, also gibt es ja ein paar Destinationen.
Ja, ja.
So, passend zu unserem Gast und dem Thema geht es heute bei uns beim Wein der Folge sozusagen primär ums Etikett und nicht um den Inhalt so sehr. Wobei?
Wobei der Inhalt bestimmt sensationell ist, denn wir haben ein Produkt aus dem 8-ältesten Weingut der Welt. Das ist der Kartäuserhof in Trier-Eitelsbach.
Mhm.
Der liegt in einem Seitental der Ruwer. Dieses Weingut wurde vom gleichnamigen Mönchsorden schon 1335 gegründet und ist seit 1811 hatten wir da oben schon Marco Pone Erbach, ne?
1811, ach ja,
spannend,
1811
ne?
hatten wir vorhin schon mal, genau.
Genau. Ja, und schon jetzt in siebter Generation in Familienbesitz und bis heute ein Ausnahmeweingut in Deutschland und natürlich auch Mitglied im VDP, dem Verein der Deutschen Prädikatsweingüter.
Genau, und weil das nicht eh schon legendär genug ist, ist es auch das einzige Weingut weltweit, deren Produkte kein Bauchetikett trägt sozusagen, sondern eigentlich nur eine Halsschleife. Und das eigentlich bezieht sich so ein bisschen auf die Tatsache, dass aufgrund gesetzlicher Vorschriften zumindest die rechtlich notwendigen Angaben heutzutage auf einem Rückenetikett ersichtlich sein müssen.
Beziehungsweise die sind inzwischen so umfangreich, dass man einfach auch ein Rückenetikett braucht, damit man die alle
genau,
unterbringt.
Das, ja, ja, genau.
Ja, wie kam es jetzt dazu, dass da gar kein Bauchetikett mehr existiert? Da gibt es unterschiedliche ja, Legenden dazu.
Ja.
Das Weingut liegt, wenn man da mal hinfährt, das ist sehr, sehr schön malerisch, eben am Fuß des Kartäuserhofberges und der im Dorf vorkommt, also in Trier-Eitelsbach vorkommende Name Eitelsbach. Dieser Eitelsbach, der existiert natürlich wirklich und der fließt quasi direkt am Weingut vorbei. Und dort soll der frühere Inhaber, der Vorfahre Karl Wilhelm Rautenstrauch eben seine Weine gekühlt haben. Und dabei, wir haben es gerade gehört, der Leim ist wasserlöslich bei den alten Etiketten gewesen. Da haben sich dann natürlich immer schön die Bauchetiketten gelöst und sind dann schön mit dem Fluss dahin geschippert.
Ja.
Und was in der Flasche drin war, das musste man dann irgendwie in der Praxis dann rauskriegen, ne? Sich ertrinken quasi.
Genau. Und dann hat er einfach hat er es umgestellt auf Halsetikett. War ein genialer Einfall und Marketing-Effekt, weil, wie gesagt, weltweit einzigartig. Es gibt noch eine blumigere und witzigere Variante davon und die gefällt mir eigentlich fast besser, weil der ehemalige Weingutsbesitzer hatte auch einen täglichen Bedarf an Wein und den hat er im Bach gekühlt und weil dabei immer die Etiketten flöten gingen, sich am Haus verfingen und somit die Gattin Wind von seinem Konsum bekam, sah er sich genötigt, die verräterischen Bauchetiketten kurzerhand abzuschaffen. Also
man muss einfach gute Lösungen
haben. Ja, man muss einfach gute Lösungen haben.
Ja, auf dem Halsetikett sieht man aber heute noch ganz viel, was auch die Geschichte des Gutes betrifft. Also zum Beispiel eine Mitra, ein Kreuz, ein Krummstab, das erinnert eben an den ersten Besitzer des Gutes, den Erzbischof von Trier. Dann die Meerkatze, die erinnert an die Kartäusermönche, das Wagenrad und das Zeh an die heilige Katharina, die in Eitelsbach als Schutzheilige besonders verehrt wird.
Ja, so oder so, einmalige Geschichte, die bis heute in guter Tradition weitergeführt wird.
Ja, also auf der Seite der Weinetikettensammler kann man also wunderbar stöbern. Ich fand ja auch die Abteilung Medizinalweine ziemlich witzig.
Ja, es hat auch einen gewissen Reiz nach Rheinhessen, weil ich habe gesehen, da gab es zwei Produkte aus unserer Heimat, aus Beestem, Grüße gehen nach Beestem raus, aus einer Zeit, wo der Hausarzt noch Wein verordnet hat oder verordnen konnte. Da steht dann echt unter der Marke Vohwinkels Blutroter Stärkungswein drauf, besonders zur Appetitanregung zu empfehlen, Reinheit und Echtheit garantiert.
Super. Ja. Genau, und dann war noch eins, da stand drauf Medicus, hochfeiner, edelsüßer Krankenwein, Naturgewächs. Das muss man sich heute mal vorstellen, sowas.
Ja, das wäre bei der Diskussion, dass wir zu viel krank machen, wäre das natürlich heute eine optimale Lösung, dass man sagt, wer krank ist, kriegt einen edelsüßen Krankenwein, Naturgewächs nach Hause geliefert, ist dann vielleicht wieder schneller gesund. Ich bin aber noch über ein Etikett gestolpert mit der Aufschrift Tigermilch und das kannte ich ja, weil ich gerne koche, eigentlich nur aus der Küche. Tigermilch, das ist ja quasi die Beize von Ceviche, also einem rohen Fisch, der mit Säure und anderen Zutaten gegart wird. Und der Stefan Euler hat mich aber aufgeklärt, dass das die deutsche Übersetzung einer slowenischen Rebsorte ist. Tigrovo Mleko. Ich hoffe, dass ich das jetzt korrekt ausgesprochen habe.
Ja. Wenn das Thema jetzt so fasziniert hat, der hat ja nicht nur die Website, auf der er sich ein bisschen umschauen kann, aber er kann auch nach Oppenheim, haben wir schon erzählt, ins Deutsche Weinbaumuseum mit den Sonderausstellungen zu den Etiketten und sich das ansehen.
Ja, jedes Jahr wechselnd, das ist ja spannend, genau. Dann hat man nicht immer das eine Thema. Oder die Seite des italienischen Museums Museo del Vino in Barolo mit sage und schreibe 230.000 Etiketten, die man da sich ansehen kann.
Da kann man ja schon mal ein bisschen Zeit verbringen.
Dann kann man tatsächlich mal rein.
Ja. Ja, so, das war unsere Folge für heute. Vielen Dank, Stefan.
Gerne.
Für deinen Besuch. War sehr interessant, sehr spannend und ich hoffe, Ihnen, liebe Hörer, hat das auch gut gefallen und Sie hatten Spaß dabei, mal ein neues Thema zu entdecken.
Mhm. Ach so, Stefan, vielleicht sagst du noch, wo ist denn, ist demnächst hier irgendwo in der Nähe eine Tauschbörse, falls jemand spontan sagt, fahr ich ja glatt mal hin. In Oppenheim, glaube ich, seid ihr.
Genau.
Und seid ihr noch irgendwo dieses Jahr?
Also wir haben im April ein Treffen in Oppenheim. Man findet mit ein bisschen Suchen die Termine auch auf unserer Webseite.
Ach, klar. Und der Veranstaltung
wahrscheinlich. Ja, da gibt es irgendwo einen Menüpunkt mehr Termine. Da findet man das.
Okay.
Wir haben im Oktober noch ein Treffen an der A.
Schön. Ja. Also findet man alles auch auf der Webseite.
Das findet man alles
auf der Webseite. Wenn jemand spontan sagt, ich habe da auch was und komm da mal, ich bin von der A und komm vorbei und zeig euch das mal oder ich will mir das mal live angucken oder die wollen vielleicht auch nochmal mit euch sprechen, hat man da auch den direkten Kontakt.
Genau, also Gäste sind da immer willkommen. würden uns natürlich freuen, wenn auch jemand sich noch für das
Verein, das Leben,
für das Sammelgebiet begeistern könnte. Aber
also das wünschen wir euch, weil ich finde es ein schönes Hobby. Also ich habe da auch ein bisschen Spaß und ich war garantiert nicht das letzte Mal auf eurer Seite.
Wenn ihr Fragen habt oder vielleicht etwas geklärt haben wollt, was euch schon immer weintechnisch auf der Seele brannt, dann könnt ihr uns erreichen unter podcast@rhein-zeitung.net.
Wir freuen uns drauf, von euch zu hören.
So, in der nächsten Folge, gleiche Stelle, selbe Welle, wollte ich gerade sagen, da geht es um ein großes Thema, es geht um Nachhaltigkeit im Weinbau. Gast ist dann die Sonja Ostermeier, die steckt da ganz tief im Thema drin. Da freuen wir uns auch schon, Christine, oder?
Ja, das wird
Stefan, herzlichen Dank nochmal, dass du da warst.
Gerne.
Und viel Glück und hoffentlich viele Motor-Rothschilds in nächster Zeit.
Danke.
Tschüss. Tschüss.
Ciao.
Kork und Schraube. Der RZ-Wein-Podcast. Mehr Infos auf rheinzeitung.de.